Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Sie hören den Kulturstammtisch, am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Einer der ganz großen Schauspieler des US-amerikanischen Kinos feiert am 25. April seinen 80. Geburtstag. Die Rede ist von Al Pacino. Seit Anfangs der 70er Jahre hat er unzählige Filme gedreht, die Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet haben. Und aus diesem Anlass haben wir uns zwei seiner Klassiker nochmal angeschaut. Etwas, was wir schon ganz lange tun wollten. Einem sogenannten Filmklassiker wieder begegnen. Jetzt sind es halt zwei geworden, nicht nur einer. Aber diese beiden Filme hängen zusammen. Es handelt sich um Der Pate 1 und Der Pate 2, in denen Al Pacino die Hauptrolle spielt. Wir, das sind der Journalist Michael Krogerus und der Musiker Hank Schizzo und meine Wenigkeit. Wenn ich bei Ihnen anfangen darf, Hank Schizzo, wie war denn die Wiederbegegnung mit diesem Film oder diesen beiden Filmen?
Lange. Es war sehr lange. es war aber auch gut, das wieder zu sehen. Ich habe den Fehler gemacht, glücklicherweise zuerst den zweiten Teil zu sehen und dann erst den ersten. Mhm. Und mir hat das, ich habe gestern erst den ersten Teil wieder gesehen und das hat mir sehr gefallen, hat mir aber auch so ein bisschen, ich hatte so gewisse Flashbacks, weil ich dachte schon damals, der zweite Teil sei nicht so gut. Und das hat sich dann bestätigt.
Mhm. Da werden wir darauf zurückkommen. Der zweite Teil, der quasi auch noch den historischen Hintergrund zum ersten Teil eigentlich darstellt. Aber genau. Darauf, auf die möglichen Schwächen, da kommen wir darauf zu sprechen. Jetzt Michael Krogerus, wie haben Sie das empfunden, diese Wiederbegegnung?
Ja, also für mich ist es so, dass der Pate 1 ist sehe ich wie einen guten Popsong, wie einen richtig guten Popsong. Du hörst ihn einmal und er geht sofort ins Ohr, dann hörst du ihn 15 Mal und du kannst nicht genug davon bekommen. Und wenn du ihn dann nach langer, langer Zeit, so wie ich vor 2 Tagen, zum ersten Mal wieder hörst, ist er sofort wieder präsent und er holt dich zurück in deine Erinnerung. Das finde ich wirklich, es ist ein ganz klassischer Popsong, perfekter Film. Pate 2 ist jetzt für mich eher wie, wie soll ich sagen, wie ein Jazzstück vielleicht. Also es ist bestimmt gut, aber ich verstehe es einfach nicht.
Das ist ein interessantes Statement. Also das wird sich quasi wie irgendwie decken mit dem, was Hank Schizzo gesagt hat. Also quasi der erste Teil ist die Perfektion, auch in der Kürze. Und ja, der zweite Teil der Schwäche.
Man muss dann immer aufpassen, das ist immer dieses leidige Argument, aber das Original ist viel besser. Das nervt ja schon mal. Aber in dem Fall, Michael hat recht, es ist der erste Teil ist einfach, das ist wirklich perfekt. Das ist ganz, ganz großes Kino. Vom Thema reden wir jetzt nicht und von vielen Aspekten, aber einfach als Film ist das einfach wahnsinnig gut.
Mhm. In der Kürze liegt die Würze, in anderen Worten. Oder ist das der zweite Teil einfach zu verwirrend mit dem Hin- und Herspringen zwischen geschichtlichen Ebenen? Oder was ist
ja, ich weiß gar nicht genau. Also ich finde, was beide Filme vereint, ist ja diese Tatsache, die jetzt fehlen, würde ich vorsichtig und kulturpessimistisch sagen, modernen Filmen ein bisschen fehlt. Man kann die nicht nur sehr oft sehen, diese beiden Filme, man muss es auch. Und ich finde, bei Der Pate 1 bleibt aber die Geschichte beim mehrfachen Schauen eigentlich immer gleich. Man versteht sie auch sofort. Es ist sehr, sehr eindeutig. Es ist eine Parabel auf Familie und der Schwierigkeit. Das sind die drei Brüder und so weiter. Darüber sprechen wir bestimmt noch. Aber bei Film 2 finde ich, die ersten 5 Mal, die du Der Pate 2 schaust, ist es immer die gleiche Geschichte von Michael Corleone. Und du schaust dem Mafia-Boss dabei zu, wie sein Herz immer kälter wird und enger wird und er immer böser wird gegen seinen eigenen Willen. Wenn du aber ein 6. Mal schaust, fällt mir plötzlich auf, du kannst auch den Film anders sehen. Du kannst ihn zum Beispiel durch die Augen sehen von Tom Hagen, dem Consigliere. Mhm. Also ein bisschen dieses gute Gewissen der Mafia, der zugleich eigentlich so der Eichmann der Mafia ist, der Verwalter des Bösen. Und du siehst plötzlich, dass der auch damit hadert, obwohl er der Einzige ist, dem Corleone je vertraut. Oder du siehst es durch die Augen von Fredo, diesem unglücklichen älteren Bruder. Oder du siehst den Film durch die Augen von Kay, der Frau von Michael Corleone, die ja im Teil 1 eine eher lächerliche Nervensäge spielt. Und in Teil 2 merkst du plötzlich, dass Coppola, dieser große Macho, ihr eine ganz, ganz starke Rolle geschrieben hat. Indem er ihr sagt, sie ist eigentlich machtlos im Mafiasystem, aber er gibt ihr eine kleine Waffe an die Hand und die nutzt sie. Indem sie das ungeborene männliche Kind von Al Pacino einfach abtreibt. Das ist so hart. Also sie zerstört diesen Michael Corleone in diesem Moment. Und das, wenn du den Film nur durch sie siehst, ist es wiederum ein ganz neuer Film. Deswegen würde ich sagen, Jazz für mich neue Sportart, aber da steckt viel, viel mehr drin. Deswegen würde ich nicht sagen, Teil 2 war schwächer. Ich finde ihn einfach anstrengender.
Ja, aber es ist dann auch so 80er Jahre Jazz, der zum Teil durch seine Produktionsweise beeinträchtigt wird. Also es gibt das schöne Wort artsy-fartsy im Englischen. Und das, finde ich, trifft auf den zweiten Teil zu. Coppola wollte, das merkt man mit jeder Minute, wir machen hier etwas sehr, sehr Großes und sehr Bedeutendes und das ist wahnsinnig wichtig. Und das beim ersten Teil ist das nicht so, hat meiner Meinung nach sehr viel mit Brando zu tun. Aber im zweiten Teil ist es dann wirklich, Achtung, jetzt die Oscar-Kandidatur ist schon auf dem Papier, bevor irgendjemand einen Set betritt.
Ist ja dann auch passiert, oder? Also man muss natürlich auch in die Rechnung einbeziehen, dass es tatsächlich eine Fortsetzung war. Und Fortsetzungen, wissen wir, die bergen so ihre Gefahren natürlich. Und der erste war schon enorm erfolgreich, sei es an der Kinokasse wie auch bei den Kritikern. Und jetzt kommt der zweite Teil und Francis Ford Coppola muss sich bewusst gewesen sein, irgendwie gilt es, das zu überbieten, oder nicht? Und es wird ja auch gewertet als eine der gelungensten Fortsetzungen überhaupt eines Kinofilms.
Ja, ich glaube, es war ja einer der allerersten Filme, der im Titel dieses 2 trug. Ich glaube, dass Paramount sich sehr lange gewehrt hat und dachte, das geht nicht, der braucht einen neuen Titel und Coppola war auch besessen drauf, Teil 2 zu machen. Und was ich spannend finde, weil wir sprechen ja eigentlich über Michael Corleone, also Al Pacino, das Großartige an seiner Darstellung in Teil 1 ist ja, dass er irgendwie schon so andeutet, was der in Teil 2 werden wird. Also da sitzt ein ganz, ganz junger Schauspieler, beginnt seiner Karriere und spielt eigentlich etwas, ohne zu wissen, dass es einen großen Teil 2 geben wird. Und das finde ich unheimlich beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob es Absprachen gab zwischen Coppola und Al Pacino, aber man hat wieder das Gefühl, man spürt in dem reduzierten Schauspiel von Pacino in Teil 1, das geht noch ganz viel weiter, diese Saga.
Also, wenn wir jetzt bei Pacino bleiben, ich habe gelesen, dass das Studio sich ja mit Händen und Füßen gewehrt hat gegen ihn. Die wollten bis zu Robert Redford und die wollten alle anderen außer ihn.
Warren Beatty.
Ja, genau. Und dann kommt der zu Beginn seiner Karriere. Man merkt, dass der sein Handwerk schon damals wahnsinnig gut verstand. Und da kommt der und macht eigentlich das, was er bis sehr lange in seiner Karriere gemacht hat, nämlich er lässt sich wirken. Er macht ja gar nicht so viel. Es ist wahnsinnig, seine Schauspielkunst ist so reduziert. Im ersten Teil lacht er zweimal, im zweiten Teil nie. Mhm. Es ist der Mann, ich finde, Pacino kann einfach da sitzen und wirkt. Er kann Gefahr ausstrahlen, er kann Langeweile angeödet sein, ganz viel, indem er einfach da sitzt. Und das, ich finde das so beeindruckend. Später, jetzt in seiner Karriere, spielt er, glaube ich, vor allem einfach sich selbst, seinen eigenen Mythos.
Ein minimes Minenspiel, ich glaube, das ist natürlich schon etwas, was auch auf die Rolle zugemessen scheint. Er kann natürlich auch anders. Ich meine, ein paar Wutausbrüche haben wir auch. Haben Sie denn irgendwelche Lieblingsszenen, bevor ich meine erzähle aus diesen beiden Filmen? Haben Sie irgendwelche Lieblingsszenen, die Sie wieder gesehen haben jetzt, Michael Krogos?
Von Pacino oder von...
Von Pacino, also in diesem Film drin.
Ich finde Pacino unheimlich gut. Sowieso ist es ja wahrscheinlich die beste Eröffnungsszene eines Films jemals, ist diese 30-minütige Eröffnungsszene von Teil 1, eine Hochzeit, wo einfach alles stimmt. Also bis hin zu den Details, dass diese Statisten die sind ja nicht Statisten. Das sind wirklich Gäste einer Hochzeit. Die benehmen sich nicht, wie Statisten sich benehmen sollten. Die plaudern ein bisschen zu laut und tanzen wirklich. Und der eine kann gar nicht tanzen. Es ist wirklich gut. Und in diesem ganzen Durcheinander sitzt Pacino und erzählt seiner neuen Freundin Diane Keaton, also Kay, stellt er ein bisschen ihr die Familie vor. Und er redet ganz, ganz wenig, mit ganz, ganz Mimik. Aber in jeder dieser leichten Beschreibung der Person kriegt man Lust, mehr über die zu erfahren. Also er stellt eigentlich seiner Freundin seine Familie vor. Und das ist etwas, was es wirklich gibt. Wenn ich eine neue Freundin habe, erzähle ich ja auch ein bisschen, wo komme ich her, was ist mein Hintergrund. Das ist ja nicht ganz unwichtig, auch wenn ich nicht aus einer Familie, aus einer Mafia-Familie komme. Und er macht es mit einer Grandiosität, weil in diesen kurzen Statements dieses nonchalant zurückgelehnte auch ein bisschen zu deuten, ich bin nicht so. Das muss man ihm auch abnehmen, glaube ich. Er wollte nie Mafia werden. Das spielt er auch sehr stark wie der Willen. Ist schon angedeutet, alles, was da kommen wird, in diesen ersten Minuten seiner Beschreibung seiner Familie. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Szene.
Hans Schizo?
Für mich war es, es gibt zwei Aspekte. Die eine Szene, als er mit Diane Keaton aus dem Kino kommt im ersten Teil und dann erfährt, dass das Attentat auf seinen Vater und wie er da umstellt vom beinahe sorglosen Menschen, aber nur beinahe, ist er ja nie. Und wie er dann umstellt, und weil das ist ja eigentlich der Moment, wo er sich entscheidet, ins Familiengeschäft einzusteigen. Präzis dieser Moment kommt aus der Radio City Musical und dann geht's los. Und dann in beiden Filmen sind es für mich bei Pacino, auch in seinen anderen Filmen, immer die Szenen, in denen er brüllt. Das ist, Pacino ist wahrscheinlich einer der besten Brüller der Filmgeschichte. Und er hat ja später so wie ein Markenzeichen draus gemacht. Aber wenn der kann innerhalb einer hundertstel Sekunde kann der ausfliegen und das ist so bedrohlich. Das ist so absolut unglaublich. Diese Stimme auch, was mit dieser Stimme passiert über die Jahre, das finde ich, ich höre ihm einfach immer sehr gern zu.
Also der Wutausbruch als weitere Spezialität. Meine Stelle, auf die ich zu sprechen kommen möchte, da hat er etwas fast Reptilienhaftes. Das ist eine Szene im zweiten Paten, fängt wieder an, eine Gartenparty, Lake Tahoe in Nevada. Die ganze Familie ist beisammen und dazu auch noch ein paar politische Würdenträger. Und einer von denen nimmt ihn dann in ein Zimmer mit, den Mafia-Boss, und dann erfolgt ein Gespräch, das sehr angespannt ist, und der Senator sagt ihm, wenn diese Erlaubnis $20,000 kostet, dann zahlst du 2 Millionen, und zwar mir auf die Kralle. Und der Blick, den Pacino dann entwickelt, im Kippen irgendwie wie die Augenlider, ganz kurz und fast unmerklich, so auf Halbmast, und man hat das Gefühl, man ist einer Schlange oder einem Krokodil gegenüber, das es dann gleich zubeißt. Und das fand ich so beeindruckend, weil die ganze Szene besteht eigentlich aus null Mimik, mit Ausnahme von diesen Augenlidern, die runter, ganz langsam sich runterbewegen.
Er spielt ja auch den Sohn seines Filmvaters, dieser Figur, darf man ja auch nicht vergessen. Und diese Vorlage, also ich meine, im ersten Teil ist für mich ist Pacino der einzige im ersten Teil, der neben Brando wirklich Bestand haben kann. Die anderen, die machen einen guten Job, alles okay, sind tolle Schauspieler, aber Pacino fällt auf, weil Brando, selbst wenn er gar nicht zu sehen ist, dominiert diesen Film derart. Es ist eine unglaubliche Performance, die der da macht. Und Pacino hat den Nerv, sein eigenes Ding zu machen, sein reduziertes, und er bezieht sich auf den Vater, das merkt man. Ich weiß nicht, ob das mit Method Acting oder wie auch immer, aber diese Methode, die geht auf.
Ja, es gibt ein sehr gutes Interview mit Pacino, das vor wenigen Jahren geführt wurde, wo er nochmal gefragt wurde, wie war das eigentlich, gegenüber Brando zu stehen. Und dann sagte Pacino, Brando war unser Gott. Das war der größte lebende Schauspieler und ich durfte ihm gegenüberstehen und er war natürlich mein Vater. Er spricht von ihm wie mein Vater. Er hatte Vaterkomplexe über und über. Und er war ja dieser untypische Hollywood-Typ. Er war zu klein. Trug ja angeblich auch Absatzschuhe, das weiß man nicht genau. Aber er hat sich die ganze Zeit zu schwach gefühlt. Und Coppola hat das ja ganz genau überlegt. Er hat gesagt, ich caste jemanden, der eigentlich zu klein ist für diese Rolle, weil er das spielen muss. Und dann erzählt Al Pacino in dem Interview, wie es diese Szene im Krankenhaus gibt, wo Marlon Brando im Sterben liegt und angeschossen ist und er geht zu seinem Vater und muss da nicht alleine spielen dann vor ihm. Und in der Regieanweisung hieß es, Brando wird nicht auf dem Set sein, weil der war ja eh wahrscheinlich beim Psychotherapeuten. Und dann war Al Pacino ganz erleichtert, weil er so Angst hatte zu spielen alleine. Und dann war plötzlich doch Brando da. Und Pacino sagt, er wäre fast gestorben, weil er alleine spielen musste vor seinem großen Vorbild. Und hat da mal ganz warme Worte gefunden für Brando, der ja offensichtlich im wahren Leben ein Arschloch war. Aber er sagte, er fühlte sich sehr unterstützt. Und Brando hat ihm das Gefühl gegeben, das, was ich kann, habe ich mir auch nur irgendwo abgeschaut. Das kannst du auch machen. Und das fand ich eine ganz, ganz, ganz schöne Szene zwischen den beiden, wenn man weiß, was dahinter hinter den Kulissen passiert ist.
Ja, oder auch die Szene im Garten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist es im zweiten Teil?
Im ersten.
Im ersten Teil. Das ist eine der ganz wenigen Zweierszenen, die sie haben. Toll. Es hätte mich jetzt interessiert, wie viele Takes davon gegeben hat. Aber man merkt beiden das Gegenseitige. Es ist so ein Ping-Pong und man merkt das denen an. Ja, ich glaube, die haben das gerne gemacht.
Ja, das ist eine großartige Szene auch, wo der ihm einerseits erklärt, was passieren wird, seinem Sohn, und dann sagt, ich trinke zu viel Wein. Und dann der Sohn sagt, hey, das tut sie doch gut. Also,
ist gut für dich, ja.
Weil er merkt, der Vater wird ein bisschen wärmer und weicher, was sich immer gewünscht hat. Also Al Pacino will ein Gespräch haben mit seinem Vater, nicht ein Gespräch über die Mafia. Und das ist einfach eine wunderbare Szene.
Ja. Heute im Kulturstammtisch Al Pacino, der große US-amerikanische Schauspieler, der 80 wird diese Tage. Und aus dem Anlass dieses Geburtstages haben wir uns vorgenommen, einen alten Film von Al Pacino anzugucken, einen Filmklassiker. Wir sind gleich bei beiden gelandet, weil die zusammengehören, der Pate 1 und der Pate 2. Jedenfalls, man kann sagen, dieser Michael Corleone ist nicht gerade die einfachste Rolle, die man hat, weil diese Filme haben das, was man damals gemacht hat, so eine quasi epische Art von Länge und Breite auch und Ruhe. Und da kommt einer und die Mimik ist so minim. Also ich stelle mir vor, das ist noch recht schwierig, sich da als Hauptrolle, also in diese Hauptrolle reinzufinden.
Muss natürlich für ihn ein Traum gewesen sein, eine Traumaufgabe. Und sicher auch, was Michael vorher gesagt hat, schon nur wegen Brando, wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Aber das war sein Durchbruch. Das ist seine Corleone-Darstellung im Gegensatz zu De Niros im zweiten Teil und. Aber seine Darstellung, das ist wie die Vorgabe, die Blaupause für alles, was 40, 50 Jahre nachher kam, bis hin zu allen TV-Serien und. Er selbst hat sein Format gebrochen, Pacino, mit Tony Montana in Scarface und mit anderen Figuren. Aber wie er das spielt, basierend auch auf Brandos Rolle, das ist es und das ist einfach unerreicht.
Ich finde fasziniert.
Ja, Michael Krogos?
Nur ein kurzer Einwurf. Ich finde sehr faszinierend bei Pacino. Man muss sich nochmal vor Augen führen, was Coppola da gemacht hat. Also er holt entgegen der, wie wir vorhin schon besprochen hatten, großen Namen. Ich glaube sogar Jack Nicholson wurde gecastet.
Ja, genau.
Eben auch Robert De Niro. Und die wurden alle abgelehnt, obwohl das ja alles großartige Schauspieler waren. Und Nicholson zu dem Zeitpunkt auch ein richtig großer Name. Und Coppola wählt diesen kleinen, schmächtigen, un-Hollywood-typischen Schauspieler. Angeblich vor allem, weil er halt italienischer Abstammung war. Und er sah halt in ihm diese Figur, die Mike Corleone ist. Also nicht nur musste Al Pacino sich strecken, um gegen diese Größen wie Brando zu spielen. Auch Michael Corleone musste sich ja strecken, um in diese Fußstapfen von Vito Corleone zu treten. Und er macht es, indem er es eigentlich überspielt. Also er wird noch viel, viel blutiger, als der Vater je war. Und das ist das Spannende im zweiten Teil, finde ich, dass er eigentlich, der Vater sagte immer nur, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Aber der Sohn, der führt das sofort aus, der legt die alle um. Und ist ihm nicht wohl dabei. Er hat das Gefühl, er muss es machen, um diese gewaltige Rolle zu erfüllen. Und das ist wie dieses doppelte Spiel von Al Pacino. Das finde ich unglaublich. Und wie du richtig sagst, das hat natürlich alles geprägt und auch alles in Schatten gestellt, was danach an Mafia-Darstellung gekommen ist. Besonders in Goodfellas, wenn man daran denkt, wo dann alle wirklich nur noch klassische Gangster spielen. Hat das eigentlich vorher schon, er hatte seinen Höhepunkt in diesem Film eigentlich.
Bis hin zu den Sopranos. Das war das Erste, das dieses Format wirklich gebrochen hat. Und meiner Meinung nach sehr erfolgreich.
Mhm.
Sehr
gut. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich glaube, ein wesentlicher Teil des Ganzen ist, dass man das Gefühl hat, diese unterschwellige Besessenheit auch, die Al Pacino ausdrücken kann, oder? Ich glaube, das ist ja ein Teil von dem, was es ausmacht. Ich habe mir dann aus Spaß noch einen weiteren Film geguckt, in dem er eine andere Rolle hat, nämlich quasi den Gegensatz dazu, Serpico. Ein Polizist, der sich gegen das ganze Polizeikommando von New York stellt, um Betrugsfälle und Bestechungsfälle aufzudecken. Und wieder begegnet man einem Mann, der eigentlich im Grunde genommen einen ganz anderen Ausdruck hat, aber trotzdem von seiner Besessenheit getrieben ist. Und das hat man das Gefühl, das kann Al Pacino zur Perfektion. Was meinen Sie?
Ja, oder noch krasser, Dog Day Afternoon, dieser Bankraub für den Sidney Lumet, glaube ich. Also seine Darbietung, absolut unglaublich, wenn wir schon von Besessen reden. Oder später, viel, viel später, Insomnia oder Scent of a Woman. Oder es ist einfach sein Ding, der kann dastehen, den Blick in die Ferne schweifen lassen und man erlebt eine ganze Biografie in 5 Sekunden. Der kann das.
Trotzdem noch etwas zum Casting. Eine gewisse Logik hat es ja auch. Gut, De Niro ist auch italienischer Abstammung. Aber man hat einfach das Gefühl, dass dieser Al Pacino, dessen Vater übrigens, kleine Anekdote am Rande, aus dem Dorf Corleone in Sizilien kam und spielt jetzt Michael Corleone, den Mafia-Boss, finde ich, irgendwie hat das auch eine gewisse Logik, weil wenn man dem mal begegnet ist, und das bin ich mal im richtigen Leben tatsächlich, so einer italienisch-amerikanischen Familie aus Chicago, mehr wollen wir jetzt dazu nicht sagen, aber ich bin dem mal begegnet und das kommt vom... Irgendwie hat man das Gefühl, das erinnert mich wahnsinnig stark an das, was ich dort erlebt habe. So wirklich italienische Familie beim Mittagessen, wie man sich das vorstellen kann vor 100 Jahren in Italien.
Ja, klar, das ist natürlich dieses, sie spielen ein bisschen mit den Klischees, aber gleichzeitig finde ich halt das Schöne an der Pate ist, dass es eigentlich ein Familienfilm ist. Ich gucke es auch traditionell mit meinen Kindern. Ich freue mich immer drauf. Dieses Mal habe ich es zum ersten Mal mit meiner 13-jährigen Tochter geschaut. Und die Logik bei Filmen mit Kindern schauen ist ja immer, man muss etwas die Latte etwas höher legen. Und es ist schon faszinierend, wie ein 13-jähriges Mädchen, was mit ganz, ganz anderen Medien und Formaten aufgewachsen ist, sofort gefesselt ist davon. Mhm. Und sofort merkt, das spielt in einer anderen Welt, aber es hat irgendwie mit unserer Welt hier zu tun. Und ich meine, das ist wie ein klassisches Märchen, der Pate. Es sind die drei Brüder. Der Älteste ist jähzornig, der Mittlere ist ein Idiot und der Kleine ist eigentlich eine reine Seele, so ein Parzival. Aber Coppola ist ja nicht blöd, der bricht das dann. Und nach und nach dekonstruiert er diesen Kleinsen halt, der versucht gut zu sein, aber ein Böser wird. Noch böser als der älteste Sonny wahrscheinlich je gewesen wäre. Und ich finde diese Familienstruktur, es ist eigentlich, wenn man sich es anschaut, es ist eine Familienaufstellung. Du siehst einfach die Familie, wie sie funktioniert. Was heißt es, wenn du einen starken Vater hattest? Was heißt es, wenn deine Mutter, die eigentlich sagt, auch eine großartige Szene übrigens im Teil 2, wo die Mutter ihrem Sohn sagt, ey, du musst einfach weitermachen. Die Familie ist das Wichtigste, du musst weiter töten. Also nicht irgendwie dieses Weinerliche, die das Gute darstellt, sondern alle halten an diesem Familienkern fest und er kann da nicht ausbrechen.
Was ich in beiden Filmen, was mich manchmal etwas irritiert, ist die Rolle, die Sizilien spielt. Also kaum sind die, Michael geht dann im ersten Teil, muss er ja ins Exil nach diesem Mord an Solozzo und dann muss er sich verstecken. Und dann geht er mit seinen 2 Bodyguards in ein anderes Dorf und so. Und diese Szenen, das ist mir dann etwas zu möbliert, etwas zu steif, etwas zu Achtung, jetzt Sizilien, wir Amerikaner kommen jetzt dorthin und haben wahnsinnige Ehrfurcht vor dem alten Land und so, ach ja.
Und es ist auch ein bisschen eine Postkarte von Sizilien, sind wir ehrlich.
Ja, schwer. Und im zweiten Teil mit den Rückblenden bis zum Mord, den Vito am Mörder seines Vaters begeht, also das ist dann schon wirklich aus dem Werbeprospekt.
Ich wollte noch etwas fragen, Michael Kroghaus, wegen Ihrer 13-jährigen Tochter, die Sie, mit der Sie diesen Film angeschaut haben. Ich habe es vorhin gesagt, großes episches Kino, das ist wie Eintauchen in eine Welt. Man hat das Gefühl, eben ja, das sind so Kinofilme, die es heutzutage eher schwer haben, auch weil sie sich Zeit lassen. Trotz viel Action, eigentlich wenig Action, hat sie darauf auch angesprochen, auf dieses, genau auf diesen Moment, diese quasi Langsamkeit, wenn man so will.
Interessanterweise ja, also, aber sie hat es nicht als unangenehm empfunden. Was ihr schnell aufgefallen ist, ist, dass viele Szenen erzählt werden und nicht gezeigt. Und sie fand das aber nicht langweilig. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es einfach brutal gut geschrieben ist. Also das ist ja ein Dialogfilm eigentlich, besonders Teil 1. Teil 2 fand sie dann langweiliger. Aber ich glaube, aus dem besprochenen Jazz-Problem, das war ein bisschen überkandidelt. Andererseits fand sie Teil 2 schön, weil es durch sehr, sehr gute Kostüme sind. Und das ist so nachempfunden in einer Zeit, was offensichtlich das modafine Gehirn einer 13-Jährigen merkt, das sieht eigentlich cool aus.
Ja, tut's ja auch. Also da gibt's ja gar keine Frage, oder? Also ich meine, die ganzen Interieurs, wo die Leute wohnen, inklusive Sizilien, der Postkarte, ist ja schon sehr aufregend. Jetzt von einem haben wir schon gesprochen, gleiche Generation Schauspieler, kommt auch vor, Pate 2, Robert De Niro betritt irgendwie die Szenerie. Ist auch noch interessant, weil diese beiden, die verbindet ja auch einiges und die Filmgeschichte will es so, dass auch ganz neuerdings noch mit einem weiteren Martin Scorsese, ebenfalls ein Italo-Amerikaner, dass man sich wiederfindet, auch da. Gibt es da irgendeinen Vergleich zwischen den beiden? Was würden Sie sagen? Also man hat den Robert De Niro nicht genommen, aber dann für Pate 2 als Vater von Michael Corleone in der Rückblende ist er dann trotzdem da.
Ich finde es einfach schön, hat jemand die Geistesgegenwart, diese zwei Menschen im selben Film auftreten zu lassen. Also das, abgesehen von Scorsese jetzt im Neuesten, das wäre nicht nötig gewesen. Aber beide sind für mich einfach Favoriten aus sehr unterschiedlichen Gründen. De Niro ist auch so einer. Walter Matthau hat mal gesagt, er spielte in einem Film einen Chirurgen und man fragte ihn, ob das schwierig sei. Und er hat gesagt, die Leute wollen im Kino nicht einen Chirurgen sehen, sie wollen Walter Matthau als Chirurgen verkleidet sehen. Und das geht mir manchmal bei De Niro auch so. Egal, der kann in der miesesten Komödie mitspielen, wenn er da ist, ist es trotzdem gut. Und beide haben andere Enden vom Spektrum, De Niro und Pacino, und sie passen wahnsinnig gut zueinander.
Ja, ich fand es auch sehr faszinierend. Ich hatte lustigerweise vergessen, dass Robert De Niro in der Pate 2 Vito Corleone spielt. Und das ist natürlich unglaublich junger Schauspieler, ja. Aber er ist Robert De Niro. Und wie du sagst, er hat auch in allen seinen Rollen später, auch in Meet the Parents, er war einfach Robert De Niro. Ja. Es ist immer der gleiche Gesichtsausdruck, auch Cape 4, alles war da schon angelegt. Ja. Und ich habe wie das Gefühl, ich finde ihn großartig, aber es ist auch ein Ausdrucksschauspieler. Es ist eine bestimmte Art von Schauspiel. Ich finde die beiden gegenübergestellt, sieht man es ja nochmal, ich glaube in Heat, war dann im Film in den 90er von Michael Mann, wo sie sich gegenüberstanden, was übrigens auch ein toller Film ist. Und es ist, wie du sagst, sehr geistesgegenwärtig, solche Talente zu erkennen und sofort mit großen Rollen zu besetzen. Ich wollte noch etwas sagen zu großen Schauspielern, das habe ich jetzt erst in der Recherche entdeckt, dass Hyman Roth, der jüdische Gangster in Teil 2, wird er gespielt von Lee Strasberg, dem großen Schauspiellehrer, der kaum Rollen gespielt hat selbst, der wiederum der Lehrer war von Marlon Brando, Al Pacino und Robert De Niro als Method-Acting-Lehrer. Mhm. Das heißt, auch dieser doppelte Moment, Al Pacino sitzt seinem eigenen Schauspiellehrer gegenüber in dieser schönen Szene, wo er ihn zu Hause besucht. Und das ist so intensiv, weil natürlich zwei Leute vom Fach sich gegenseitig an die Wand spielen. Das ist toll.
Wir haben es schon ganz kurz angesprochen, The Irishman. Wir tauchen in ein ähnliches Milieu ein, nur dieses Mal haben wir Al Pacino als Führer einer Gewerkschaft, eine historische Figur, und er hat seinen Konziliere, der dieses Mal ein irischer Auftragskiller ist, und das ist Robert De Niro. Herr Schizo, aus Ihren Worten entnehme ich, dass Ihnen das Ganze nicht so gefallen hat, trotz diesen beiden tollen Schauspielern vis-à-vis.
Ja, ich finde diesen Irishman, das ist so ein Abziehbild von einem Film. Das ist, ich finde das sehr fake. Die digitale Bearbeitung nervt mich. Scorsese wollte einfach ein Epos machen, der hat über Boardwalk Empire bis zu Sopranos, da floss alles irgendwie rein. Pacino ist grandios als Jimmy Hoffa. Grandios. Es gibt eine Ansprache vor den Teamsters, das ist einfach absolut unglaublich. Eben, der kann ja machen, was er will. Auch De Niro im Altersheim, wenn er mit seiner Sauerstoffmaschine da sitzt und erzählt, oder auch seine Stimme, toll. Der Film, das finde ich beelendend, dass jemand, der so gute Sachen gemacht hat, einen solchen Abklatsch von einem Film macht.
Michael Krogos?
Ja, also ich dachte auch, ich habe gelesen, dass Scorsese ursprünglich vorgesehen war als Regisseur von Der Pate. Und dann dachte ich, wie wäre das wohl geworden? Und dann habe ich mit Schaudern festgestellt, wahrscheinlich so wie The Irishman.
Ja.
Also ich finde The Irishman etwas vom Schrecklichsten, nämlich es ist ja, Nostalgie ist was sehr Schönes, aber Nostalgie ist nur schön, wenn man sich an früher erinnern will. Schrecklich ist es, wenn du das früher wiederholen willst. Genau. Das ist ja dieser Fehler, den viele mittelalte Männer machen, dass sie denken, sie werden jünger, wenn sie jüngere Frauen vögeln. Und es ist nicht so. Du kannst nicht das Vergangene wieder vorne holen. Und das hat Scorsese versucht. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, außer in den Szenen, richtig, wo sie selbst alte Männer gespielt haben. Ich fand die Schlussszene großartig, wo einfach ein alter Mann Angst vorm Sterben hat. That's it. Das ist dann die Rolle von De Niro. Das fand ich gut. Aber dieser Versuch, nochmal wie früher zu sein, besonders auch diese historisierten Sachen, wo ein alter Mann dann jemanden verprügeln muss, das fand ich überhaupt nicht gut. Auch schade für die Schauspieler, ehrlich gesagt.
Mhm. Genau. Aber die beiden Szenen, aber die beiden Herren zusammen, also es gibt ja Szenen, an denen sie ganz offensichtlich sogar im gleichen Raum waren und nicht in getrennten. Wenn man sich ja mal ab und zu mal fragt, treffen sie jetzt dann wirklich noch aufeinander, die beiden? Und dann gibt es Szenen, wo es offensichtlich ist, sie sind gemeinsam da.
Ja, das gefällt denen, das merkt man. Das merkte man ja auch schon in Heat. Ist natürlich auch schön, beide kommen mit ihrem ganzen Nimbus in den Raum. Das wissen die doch, das amüsiert die wahrscheinlich auch. Ihre Agenten drehen durch in den Büros und so und ihre Manager. Und dann machen die einfach ihren Job zusammen und den machen sie immer gut. Die genießen das.
Das war es schon fast zu Al Pacino, zu seinem 80. Geburtstag. Wir haben jetzt Pate 1 und Pate 2. Michael Krogos, Sie scheinen noch etwas anführen zu wollen.
Ich wollte nur kurz was fragen, weil Hank Schizo, du bist ja selbst Musiker. Und was ich mich wirklich gefragt habe beim Zuhören, kannst du das für mich runterbrechen, wirklich Takt für Takt? Was ist eigentlich dieses unglaublich Unwiderstehliche von der Hauptmelodie von der Pate? Warum ist das so gut?
Das kann ich dir nicht so erklären. Es hatte mal ein gescheiter Mensch gesagt, wir haben alle dieselben Töne zur Verfügung, man muss sie nur in der richtigen Reihenfolge präsentieren und in den richtigen Abständen. Nein, Nino Rota, was will man überhaupt noch sagen? Also das geht ja bis weit zurück zu den Fellini-Themen. Der Mann, das ist wie Morricone, wie ganz wenige Filmkomponisten der Geschichte, die mehrere solche Dinge beschrieben haben. Also das... ich kann dir das nicht erklären. Das ist reine Magie. Und ein Stück weit kultureller Hintergrund natürlich. Aus diesem Idiom, wo das kommt. Zum Glück hat er das nie erklärt, wovon er das wirklich hatte, dieses Thema. Ist einfach ein Geniestreich.
Mhm. Nino Rota wäre für sich schon eine Sendung wert. Das kann man, glaube ich, laut sagen. Das sparen wir uns auf fürs nächste Mal. Vielleicht auch den Paten 3. Den habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Vielleicht wäre es mal der Wert, den da reinzugucken. Keine Ahnung.
Der liegt bereit bei mir. Ich habe mir jetzt den aufgespart vor der Sendung. Den werde ich mir auch noch geben.
Also das war der Kulturstammtisch. Zu Gast heute waren Michael Krogerus und Hank Schizo. Gesprochen haben wir über Alfredo James Al Pacino, geboren am 25. April 1940 in New York, einer der großen US-amerikanischen Schauspieler einer Generation, die in den 70er Jahren anfing, Filme zu drehen. Mein Name ist Erik Fackung.